begrüße euch zum Podcast von Kreatives Sachsen. Mein Name ist Friederike Kieslinger und ich arbeite im Programm Selbstständige Arbeitswelten gestalten. Dabei steht die Arbeitswelt von selbstständigen Kreativschaffenden im Mittelpunkt. Der Wert der kreativen Arbeit ist immer wieder ein Schwerpunkt, der bei uns diskutiert wird. Darüber wollen wir heute sprechen. Zu unserem heutigen Podcast haben wir Gottfried Haufer eingeladen. Hallo. Wir haben dich als Moderator für unsere Veranstaltung zu den fairen Honoraren im November letzten Jahres in Dresden gewinnen können. Bevor du dich selber vorstellst, eine kurze knackige Frage. Was verstehst du in einem Satz unter fairen Honoraren?
Ja, in einem Satz, faire Honorare decken all die Leistungen, die es braucht, um eine Dienstleistung zu erbringen, ab, sowohl die, die gesehen werden, als auch die nicht gesehen werden, und zwar zu einem marktüblichen Preis, der wiederum so entstanden ist, dass die Beteiligten dazu was einbringen konnten.
Es war natürlich jetzt eine schwere Aufgabe, das alles in einen Satz reinzupacken, aber du hast das ganz wunderbar gemeistert. Wir sagen ganz oft, die Kreativschaffenden bewegen sich in ihrem Arbeitsfeld wie Kraken. Das heißt, sie haben ganz viele Arme. Dem Satz, ich bin viele. Wie würdest du dich und deine ganzen Leistungsspektren bezeichnen?
Ja, Leistungsspektren ist ja schon auf jeden Fall plural. Ich glaube, in meiner Selbstbezeichnung, zum Beispiel auf der Webseite oder so in Online-Auftritten und Visitenkarte und so weiter, da steht Veranstaltungsmoderator, Kulturmanager und Autor. Breiter habe ich es nicht aufstellen können. Also das bedeutet, ich mache Veranstaltungsmoderation, das ist mein Kerngeschäft. Kulturmanager habe ich eine Weile überlegt, das zu meinem Hauptberuf zu machen, habe irgendwann gemerkt, nee, ich möchte eigentlich vor allem Veranstaltungen begleiten. Zeigt aber auch, ich entwerfe selber Konzepte oder überlege mir Konzeptionen für Veranstaltungen, die ich dann auch moderiere. Das heißt, diese Kombination gibt es eigentlich immer. Ich mache keine Veranstaltung, die ich mir überlege, die dann jemand anderes begleitet. Da bleibe ich dann nah bei meinen Leisten. Überlege mir also unbedingt selber, gerade im Bereich der politischen Bildung, Kultur, also alles, was mit Literatur, Musik, Film zu tun hat, das sind dann so kulturelle Bereiche, aber auch in die bildende Kunst hinein. Und Autor steht da noch, weil ich selber auch schreibe. Ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch, halte auch gelegentlich Vorträge und so weiter. Das ist dann sozusagen der teils literarische, meistens aber doch immer sachbezogene Bereich. Also so Belletristik schreibe ich noch nicht.
Viele spannende Facetten, die miteinander sicherlich mehr oder weniger immer wieder zu tun haben, aber das Ganze auch dann voranbringen, das ganze Konzept deiner Selbstständigkeit. Wir sprechen bei Selbstständige Arbeitswelten gestalten über eben diese Arbeitswelten. Wie sieht die Selbstständigkeit konkret bei dir aus?
Also meinst du im Alltag und so weiter? Ich arbeite von zu Hause aus. Das zum Beispiel ist ein Klassiker, würde ich sagen. Ich würde momentan sagen, mein Job besteht weniger, obwohl das mein Berufsfeld eigentlich ist, weniger aus Reden als vielmehr aus Schreiben. Also ich bin ganz, ganz viel dabei, im Austausch zu sein mit potenziellen Kooperationspartnerinnen und Partnern, Institutionen, bei denen ich gerne oder mit denen ich schon gearbeitet habe, bei denen ich gerne arbeiten würde, mit denen ich gerne kooperieren möchte, denen ich eine Veranstaltungsidee vorschlage oder sowas, weil dieser Kulturmanager-Part von meinen drei Selbstbetitelungen sieht ja vor, dass ich mir selber Sachen ausdenken möchte und dafür dann Partnerinnen und Partner gewinnen muss, weil alleine kann ich sie nicht umsetzen. Das heißt, das mache ich hauptsächlich von zu Hause aus. Gelegentlich gehe ich zum Arbeiten aber auch an Orte. Ich kann zum Beispiel sehr empfehlen, wenn man konzentriert arbeiten will, in die Deutsche Nationalbibliothek hier in Leipzig zu gehen. Dafür gibt es keine Altersgrenze, dafür gibt es keine, wie soll ich sagen, so ein Selbstgefühl von, welche Arbeit hat man eigentlich oder sowas. Das ist nicht nur für Studierende, ganz im Gegenteil. Und konzentrierter wird man nie sein als in den Sälen dort. Und arbeite da manchmal von dort, wenn ich mich länger an einem Projekt ohne Ablenkung aufhalten möchte, also wirklich tief reingehen will. Ja, ich glaube, so sieht mein Arbeitsalltag aus.
Das Thema Selbstständigkeit, wie du es gerade beschrieben hast, zeigt ja auch, dass es dir frei obliegt, wo du arbeitest. Also du kannst also remote arbeiten, du kannst dir das aussuchen, wo du dich hinsetzen willst, wo du dich konzentriert hinsetzen möchtest, um zu arbeiten. Aber jetzt kommen wir zu der Schwierigkeit und Thema, das Thema Preisgestaltung. Das kann natürlich auch von dir selbstständig gestaltet sein. Was hat dir gerade am Anfang deiner beruflichen Selbstständigkeit geholfen, dich da an diesen einzelnen Facetten zurechtzufinden? Was hat dir Klarheit gegeben? Oder gab es irgendeine Richtlinie, die dir weitergeholfen hat, um da Sicherheit zu gewinnen?
Ja, dadurch, dass es, wie wir schon gesagt haben, unterschiedliche Facetten sind, sind es natürlich auch unterschiedliche Honorarvorstellungen, die man ja auch erstmal bekommen muss, indem man sich dann irgendwie reinarbeitet bzw. austauscht und so weiter. Und ich glaube, Austausch ist da schon mal erstmal ein wichtiger Begriff. Ich habe am Anfang schon von ein paar Leuten, die aber witzigerweise eher anderweitig auf der Bühne standen, vor allem aus dem Kabarett interessanterweise. Ich habe 11 Jahre in Freiburg gewohnt, hatte irgendwie Freundschaften in die Welt des Kabaretts. Das war irgendwie, es hat mich immer interessiert, habe auch mal eine Weile überlegt, ob ich das selber irgendwie spannend fände als Berufsfeld oder als Nebenberufsfeld vielleicht. Und da ging es, glaube ich, los. Anderes Metier und irgendwie auch letztendlich andere Jobauffassung, glaube ich. Aber dennoch habe ich gesagt, okay, was nimmt man eigentlich für eine Gage für einen Abend? Was nimmt ein Kabarettist, Kabarettistin für einen Abend? Und ich gesagt, okay, gut, wenn ich jetzt moderiere, ist das eher eine Dienstleistung. Es ist also keine kreative Leistung, zumindest in den Augen der meisten Menschen, die einem das Geld dafür geben sollen. Und so weiter. Und das habe ich dann abgeleitet. Ansonsten ist es Trial and Error. Meine ersten Honorarverträge, Honorarbögen habe ich für die Landeszentrale für politische Bildung ausgefüllt. Und da haben wir uns in Bereichen bewegt, die waren gerade so dreistellig. Ja, also und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist, weil die gesagt haben, naja, mehr können wir nicht zahlen. Die Uni zum Beispiel, das ist ja auch so, wenn du an der Uni, da verrate ich glaube ich kein Geheimnis, zum Beispiel Moderationstätigkeiten machen möchtest, die meisten Unis haben dafür keinen gesonderten Posten oder Möglichkeiten, es abzurechnen. Also wirst du als Gast Vortrag gebucht und das sind, glaube ich, unisono nehme ich an, gute 100 Euro, ja, als Beispiel. Das heißt, es gibt welche, das ist gefestigt, da kriegst du also eine Vorstellung von, okay, das ist offensichtlich nicht Moderationstätigkeiten, aber das ist so das Minimum von dem, was man auf keinen Fall nehmen sollte. Und dann probierst du nach oben immer mehr aus und dann, deswegen sage ich Trial and Error, du rufst dann irgendwann höhere Beträge auf und merkst dann, wenn du die Rückmeldung bekommst, ja, das zahlen wir dir. Dann kann man, je nachdem wie dreist oder mutig man ist, sagen, jetzt probier's dann mal mit dem nochmal ein Drittel nochmal mehr, kriegst du irgendwann raus und dann hilft es natürlich immer und ich würde sagen, das ist ja auch bei unserer Zusammenarbeit so gewesen, dass du im besten Fall zu deinen Auftraggebenden ein Verhältnis aufbaust, das kann ich nur jedem und jeder empfehlen, was es dir ermöglicht nachzufragen. Also, dass es eben ein bisschen darüber hinausgeht, über Auftraggeberin und Empfänger in meinem Fall, sondern einfach sagen kannst, ist das in eurem Scope, ist das so in eurem Bereich, gerade auch wenn man Anfänger ist, Anfängerin, warum nicht zugeben, dass man das ist und sagt, ich könnte mir vorstellen, dass das in Ordnung ist, wie siehst du das? Verschenkt man sich nichts, im Zweifelsfall wird man dadurch ernster genommen, weil man irgendwie bereit ist einzugestehen, dass man nicht alles von der Wiege auf wissen kann.
Oder wie wir immer sagen, lass uns über Geld reden. Einen Schritt zurück vor diese Selbstständigkeit, nochmal zurückblickend, wie bist du in deiner Ausbildung auf solche Sachen wie also unternehmerische Basics vorbereitet worden?
Also in der Ausbildung gar nicht, weil ich habe Lehramt studiert und wollte eigentlich das Gegenteil von Selbstständigkeit machen, schön ins Beamtentum reingehen und mir nie wieder über Bezahlung, außer vielleicht, wenn der Sold angehoben wird, Gedanken machen. Das heißt, das ist nicht wirklich Teil meiner Ausbildung selber gewesen. Was ich gemacht habe in Baden-Württemberg, wo ich eben lange gelebt habe während des Studiums und auch noch danach einige Jahre, dort gibt es eine Existenzgründungsberatung, wie in vielen anderen Bundesländern auch. Das wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die Chance, das ist ein Gutschein und dann kriegt man bis zu 8 Beratungsstunden oder Sitzungen bei einer dir zugelosten Person, die du dir, glaube ich, nicht aussuchen kannst. Die Chance, diese Beratung zu bekommen, letztendlich diesen Gutschein zu bekommen, liegt bei 80%. Also man muss in dem Antrag schon ein bisschen was falsch machen, dass man das dann nicht auch bekommt. Also man muss einfach begründen. Man muss einen ersten groben Finanzplan schreiben, aber das war jetzt nicht so schwierig. Das hatte Vor- und Nachteile oder besser gesagt, das hatte mehr Wert für mich, aber der war trotzdem überschaubar, weil der mir zugeordnete, zugeloste, zugewiesene Berater war nicht aus der Kreativwirtschaft. sondern kam eher aus der Finanzwelt. Und deswegen haben wir einen Businessplan geschrieben und einen Finanzplan und den habe ich, glaube ich, danach nie wieder angeguckt. Und zwar nicht aus Hybris, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nichts von ihm lernen, sondern einfach, weil wir kamen nicht nah genug ran an meine eigene Vorstellung von diesem Feld. Er hat gesagt, und das glaube ich, werfe ich ihm gar nicht vor, er kommt aus einer anderen Denkweise. Er hat gesagt, also mit einem Bauchladen, Zitat Ende, wie das, was sie vorhaben, also sie bieten das an und dann machen sie auch noch das und dann machen sie auch noch das, das wird nicht funktionieren. Und ich habe gesagt, danke, das probiere ich aus. Oder das muss ich selber sehen. Und er hat bei ein paar Sachen nicht ganz unrecht, das führt jetzt zu weit, aber das war, glaube ich, das, was mich am nächsten noch vorbereitet hat auf, wie organisiert man sich. Aber weniger bei, wie viel Geld kann ich eigentlich aufrufen, weil das wusste er selber auch nicht.
Und aus deiner Erfahrung bislang heraus nochmal geschildert, wo sind für dich persönlich Schmerzgrenzen, wenn es um Honorierung geht und wo gibt es eventuell immer wieder Missverständnisse, wenn es in Verhandlungsgesprächen eben um deinen Preis geht, wo du merkst, dass, da musst du immer wieder nochmal in die Erklärung gehen.
Also bei der Moderation, bei dem Moderationsteil ist es leichter beantwortet, weil da würde ich jetzt behaupten, es wird jetzt bestimmt auch Leute geben, die das hören, die sagen auf keinen Fall, sie machen die gegenteilige Erfahrung, aber ich würde behaupten, da ist es den allermeisten Auftraggeberinnen und Auftraggebern klar, zum Beispiel, dass es eine Vorbereitung gibt. Also dort zu verargumentieren, es ist nicht nur die Leistung nachher auf der Bühne bei dem Event, wie auch immer das aussehen mag, bei dem Workshop oder ähnliches, sondern dass das eine vor allem eine Vorbereitung, weniger vielleicht eine Nachbereitung, kommt ein bisschen drauf an, aber auf jeden Fall eine Vorbereitung braucht, die man entlohnt haben möchte, weil sie 1:1 gezielt auf dieses Event vorbereitet und nicht eine allgemeine, ich habe mich präpariert, wie bei zum Beispiel Musikerinnen und Musikern, die Zeit haben, wo sie einfach nur in Anführungszeichen ihr Instrument üben oder sowas, was sie auch vergütet bekommen sollten. Das ist relativ gut zu vermitteln, aus meiner Sicht. Das heißt, wenn man da dann zum Beispiel eben ein Angebot schreibt und sagt, uns 4 Stunden rechne ich ungefähr ein, weil ich bin im Thema drin, brauche ich vielleicht ein paar weniger Stunden. Ich bin nicht so wirklich im Thema drin, traue es mir aber zu, brauche ich ein paar mehr Stunden. Und wenn man, finde ich, dann so institutionalisiert ist, dann sollte man auf jeden Fall auch eigentlich Nachbereitung mindestens 1 Stunde noch mit draufschreiben dürfen. Weil wenn ich die Sachen, die wir gemeinsam gemacht haben, nicht bei mir auf der Webseite präsentieren kann, kann ich meinen zukünftigen Auftraggebenden ja nicht zeigen, was ich gemacht habe. Also schließt sich da ja eigentlich der Kreis. Beim Kulturmanager, ja, dazu auch kein geschützter Begriff ist, da geht's schon mal los, muss ich häufig, gerade aber aufgrund meiner Kombination, erklären, warum ich mit einer Veranstaltungsidee auf Ort, Institution XY zukomme und das aber Ganze auch moderieren will. Weil sie dann häufig fragen, mit welchem Hut kommen sie denn jetzt, den sie aufhaben, zu uns? Dann sage ich, naja, ich bin Veranstaltungsmoderator, aber das ist trotzdem meine Veranstaltungsidee. Ich finde, das ist ein gutes Thema. So und so würde ich es vorschlagen und so weiter. Da wird es schwieriger, dann zu verargumentieren, was du davon bezahlt haben willst. Und das Letzte, was ich noch denke, ist, es ist nicht immer einfach zu argumentieren, warum aus meiner Sicht eine Moderationsleistung eine Pauschalleistung ist und keine Stunden. Ja, während Vorbereitungsstunden lässt sich zum Beispiel ganz gut in Stunden ungefähr umsetzen und sagst, okay, mein Preis ist pro Stunde eben, weiß ich nicht, unter 70 Euro sollte es nicht sein, irgendwas in dem Bereich bis 100 Euro, je nachdem, auf jeden Fall nach Auftraggebenden anpassen, das halte ich zum Beispiel für sinnvoll. Es gibt Leute, weiß ich, die halten das nicht für sinnvoll, die sagen, nein, das muss einheitlich sein und du musst immer den gleichen Preis nehmen, das würde ich nicht so sehen, aber das heißt, das lässt sich ganz gut noch in Stunden umsetzen. Eine Moderationsleistung aus meiner Sicht muss eine Pauschalleistung sein. Die kann man auch ansetzen, wo man eben meint, aber da steckt nämlich deine Erfahrung der letzten Jahre mit drin, da steckt drin, was du sonst mitbringst und so weiter. Ja, ich wünsche mir, dass das noch mehr Auftraggebende so sehen würden.
Jetzt hast du über Vorleistung gesprochen. Was sind noch Tätigkeiten, wo du in Vorleistung gehst, also auch so unsichtbare Tätigkeiten, was jetzt auch nochmal ganz wichtig wäre, das auch nochmal transparent jetzt nochmal zu erklären?
Tja, das ist, die Liste ist sozusagen lang und kurz zugleich, weil die Frage ist, wo fängst du an bei einer Selbstständigkeit, die so viel mit kreativen Ideen selber arbeitet, weil sie nicht nur eine ausführende Handlung ist, also Ideen schöpfen, wo fängst du da an, überhaupt die Grenze deines Berufsfeldes zu ziehen? Also wo fange ich eigentlich an zu sagen, das ist Teil meines Jobs? Gut, aber da wir jetzt ja keinen Philosophie-Podcast oder so machen, Arbeitsphilosophie-Podcast, würde ich sagen, auf jede Idee, die ich vorschlage, die ich einem Veranstaltungsort oder Kooperationspartnerin oder sowas vorschlage, kommen vielleicht drei Ideen, die ich in der Zwischenzeit verworfen habe. Ja, das können die nicht unbedingt wissen. Und würde ich deswegen argumentieren, dass sie mir das bezahlen müssen? Nein, aber ich würde deswegen argumentieren wollen, warum diese Idee ziemlich viel wert ist, weil sie ist bereits durch einen Filterprozess gegangen und ich habe mir schon sehr viel Gedanken vorher gemacht, lässt sich das umsetzen und aufgrund meines Erfahrungsschatzes würde ich dann ja auch argumentieren wollen oder können vor Ort oder wo auch immer, dass es sich umsetzen lässt und so weiter. Das sind zum Beispiel unsichtbare Tätigkeiten, die, denke ich, nicht unbedingt gesehen werden, beziehungsweise die macht man angeblich ja frei Haus. Von Angebot schreiben oder sowas ganz abgesehen. Oder, wie ich jetzt zuletzt auch wieder erlebt habe, dass ich ein Angebot geschrieben habe und einfach nie wieder von der entsprechenden Stelle gehört habe. Und das war eine Agentur, die das Ganze für ein Bundesministerium gemacht hat, in Auftrag von denen. Und ich habe nie wieder zurückgehört. Ja, also nicht nur keine Absage, sondern auch, also weder eine Begründung oder so, aber einfach auch keine Absage. Wenn das noch mit eingeschlossen wird, also wie viel Aufwand man macht, Kommunikationsaufwand, also klar, man könnte einfach nur 10 Stunden im Monat, ach, das ist lächerlich wenig, 20 Stunden im Monat abrechnen, nur für Kommunikationsaufwand, der nicht dazu führt, dass du einen Auftrag an Land ziehst.
Zum Abschluss noch eine Frage mit zwei unterschiedlichen Inhalten, also die aber auch ja so unterschiedlich gar nicht sind. Also zum einen, wie kannst du junge Menschen von deiner Erfahrung heraus oder was kannst du denen als Stärkung mitgeben, wenn es um den Wert ihrer Arbeit geht? Und was sollte sich deiner Meinung nach gesamtgesellschaftlich verändern, wenn wir über Wert kreativer Arbeit sprechen?
Ich glaube, ich kann mit dem zweiten Teil eher anfangen, also über Wert kreativer Arbeit. Da kommen wir auch dahin, wo wir zusammen in Dresden im letzten Jahr saßen. Dann sprechen wir natürlich über faire Honorierung in Sachen Untergrenzen von Honoraren. Das sage ich ganz ehrlich, die weniger auf meinen Bereich zutreffen. Zumindest was den, wenn ich jetzt vorhin über den pauschalen Moderationsanteil spreche, was das angeht. Das lässt sich auch nicht gut vergleichen. Ich kann selber nicht genau sagen, warum sich das nicht so gut vergleichen lässt, aber ich kann auf jeden Fall nach links und rechts schauen und sagen, also eine Musikerin oder jemand aus der bildenden Kunst oder sowas, die dafür streiten müssen, dass sie, was weiß ich, ganz andere Löhne bekommen, wenn sie eine Ausstellung machen oder sowas. Das ist bei mir nicht so. Da ist aber trotzdem, also der Wert kreativer Arbeit ist das, was wir jetzt gesagt haben, kreative Ideen sind immer die Grundlage für jede Form von Erneuerung. Ob das jetzt technologische Erneuerungen sind oder wie wir zusammenleben wollen oder wie wir irgendetwas an den Mann, an die Frau bringen in der Werbung oder sowas. Davor saßen immer irgendwelche Leute zusammen und haben sich was überlegt. Und das ist aus meiner Sicht ein kreativer Prozess, weil Kreativität bedeutet, ich nehme das, was schon da ist und versuche mir daraus etwas Neues zu überlegen. Jeder Mensch, der vorm leeren weißen Blatt sitzt und sich überlegt, eine Geschichte zu schreiben, kennt das Phänomen, aus nichts etwas zu machen. In dem Falle haben die Leute vielleicht schon etwas davor da, wenn sie etwas weiterentwickeln wollen oder sie versuchen sogar etwas ganz Neues zu entwickeln. Das ist ein Prozess, der eben sich schwer messen lässt und deswegen glauben wir können es weniger gut bezahlen, weil es sich nicht messen lässt. Und nicht so richtig in das Leistungsprinzip Gedanken vielleicht mit einpflegen lässt, ne? Wo ist da die Leistung? Wo beginnt sie? Wo hört sie auf? Zu dem zweiten Teil, was kann ich anderen Leuten mitgeben? Ich wurde neulich mal gefragt, ob ich das jemandem empfehlen könnte, den Weg jetzt zu beschreiten, den ich gerade beschreite. Und ich habe gesagt, nur unter der Voraussetzung, dass man sehr viel Eigeninitiative mitbringt, weil wenn man jetzt zum Beispiel Moderation machen möchte und davon leben möchte, dann kannst du nicht zu Hause, also du kannst nicht deine Visitenkarte einmal überall mit der Gießkanne, mit der großen, abgeben und danach zu Hause warten, dass Leute dich buchen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ist aus meiner Sicht diese Kombination, die ich fahre aus Veranstaltungsmoderation hier und eigene Veranstaltung konzipieren da, unerlässlich. Weil ich schaffe mir damit ja auch meine eigenen Aufträge, indem ich irgendwo hingehe und sage, ich finde, das könnten wir zusammen machen. Und zufällig würde ich das euch auch dann gleich noch mit moderieren. Also Akquise ist im Wesentlichen der zweite Vorname, der dazugehört. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde Klinkenputzen oder wie es manchmal genannt wird, das hat eine sehr, sehr negative Konnotation. Ich bin meine eigene Agentur und dessen bin ich mir bewusst, aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Woher sollen die Leute es auch wissen? Also natürlich muss ich mich vorstellen und man muss überzeugt von dem Produkt, am Ende ist es eine Dienstleistung, ein Produkt sein, was man vorstellt. Und trifft auf offene Ohren, wenn man selber davon überzeugt ist. Das denke ich schon. Also ich kann es empfehlen, wenn man wirklich Lust hat, viele E-Mails zu schreiben.
Lieber Gottfried, danke für deine Zeit, danke für die ganz offenen Einblicke in die vielen Facetten deiner Arbeit und vor allen Dingen Wert deiner Arbeit und für dich weiterhin alles Gute.
Ich danke dir.
Kreatives Sachsen. Vernetzt, informiert und supportet auch euch. Mehr dazu auf kreatives-sachsen.de.
Kreatives Sachsen. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.